Wie Heinz, The Sea. Der Atreus-Podcast.
Ich bin Franz Kugelum, Direktor bei Atreus. Und im Behind the Sea Podcast blicken wir gemeinsam hinter die C-Level-Bühne. Dann Robert, erstmal herzlich willkommen.
Ja, vielen Dank für die Einladung und für die Möglichkeit, an dem Gespräch teilzunehmen.
Ja, ich freue mich. Wir haben heute ein sehr interessantes Thema. Ich komme ja eigentlich aus dem Digitalbereich. Der schleicht sich zwar auch immer mehr in dein Thema mit ein. Aber stell dich erstmal vor, bevor wir starten. Und dann gucken wir uns unser heutiges Thema Einkauf, indirektes Material und deine Expertise an.
Ja, vielen Dank. Also mein Name ist Robert Gohrer, war viele, viele Jahre in einem Konzern tätig, in unterschiedlichen Funktionen, komme eigentlich ursprünglich aus der kaufmännischen Ecke, habe da verschiedene Erfahrungen gemacht als Controller in verschiedenen Geschäften, also Mitte der 80er begonnen, bin dann Mitte der 90er das erste Mal in den Vertrieb gewechselt, war da 3 Jahre im Kundendienst. Das war doch eine sehr prägende Periode.
Okay.
Vor allem, wenn man das Vergleich aus dem Stammhaus kommt, da kann man sich ja mitunter hinter irgendwelchen Themen verstecken. Wenn es dir im Vertrieb ist und dann direkt mit dem Kunden die Interaktion hast, der hat immer die Möglichkeit, nicht zu bestellen. Also hinter irgendwas verstecken ging nicht und das war schon etwas, was mich da geprägt hatte. War dann anschließend 3 Jahre bei Infineon als CFO für die Microcontroller, die Mikroprozessoren. Hochinteressantes Geschäft. Als ich da als CFO eingestiegen bin, waren wir da tief in der Verlustzone.
Okay.
Wir waren damals im kompletten, zuerst Siemens Halbleiterkonzern, später Infineon, der zweitgrößte Verlustbringer. Und was wir da erreicht haben in drei Jahren war der Turnaround. Im Wesentlichen durch Umsatzwachstum, Verdoppelung. Auf der anderen Seite, das war mein Thema, auch das Produktportfolio straffen, nach dem Motto, was sind Themen, die wir weiterführen wollen und wo haben wir irgendwelche Produkte, die zwar nice to have sind, aber am Schluss kein Geld abwerfen. Bin danach wieder zur Healthcare zurück, war da 5 Jahre CFO für eine Software-Geschäftseinheit. Da ging es um die Imaging-Plattform für bildgebende Systeme. Einerseits interne Kunden, andererseits externe Kunden, habe da einiges an Erfahrung in Verhandlungen mit OEM-Kunden aus USA und Japan gesammelt. Sehr interessant, da vor allem die kulturellen Aspekte mit den Japanern.
In den Verhandlungen?
In den Verhandlungen, ja. Und bin von da aus in die Audiologie gegangen, Hörgeräte. Da war ich schon Ende der 80er, dann nochmal von 2005 bis 2009. Ein Teilkonzern, also nicht klassisch organisiert für einen Konzern, sondern die Audiologie war ein eigener Geschäftsbereich mit einer eigenen Konsolidierung. Die Töchter hingen direkt darunter. Mit Healthcare als der Mutter hatten wir quasi wie mit einer Mutter zu tun. Meist vermieden ein bisschen den Kontakt, weil da mitunter nicht immer genau das kam, was man sich dann erhofft. Und ich war dafür 3 Themen zuständig, Corporate Accounting, Corporate Controlling und den strategischen Einkauf. Strategischer Einkauf war etwa die Hälfte meiner Zeit. Habe in den 5 Jahren den Einkauf, den Gruppeneinkauf aufgebaut. Vorher getrennte Teams in den jeweiligen Ländern zusammengeführt, die teilweise auch parallel miteinander gearbeitet haben. Und da ist ein gutes Miteinander entstanden. Wir haben da, glaube ich, auch sehr gute Erfolge erzielt. Und das war auch der Punkt, wo ich mich dann entschieden habe, der Einkauf macht mir am meisten Spaß und ich gehe aus der Finance-Ecke heraus und gehe in den Einkauf. Bin dann Ende 2009, als bei Siemens das indirekte Material zentralisiert wurde, in das indirekte Material gewechselt. War da dann tätig in den folgenden 10 Jahren. Und habe dann zuletzt in den letzten 3 Jahren bei Siemens indirekt Material als ein Category-Leiter tätig, als ein Category-Leiter gearbeitet, war da zuständig für eine Kategorie, die heißt Mechanics Equipment and Services. Also soweit, ja, ganz kurz zur Vorstellung.
Nicht schlecht. Es ist eine coole und spannende Vita, bevor man in den Einkauf geht, natürlich aus der Finance-Ecke zu kommen, auch Restrukturierung zu kennen und den Vertrieb auch noch zu kennen. Nicht unbedingt immer üblich, oder?
Nee. Also viele Einkäufer, wenn man anschaut, ob das jetzt in den Unternehmen ist, in dem ich war oder auch in anderen Unternehmen, machen eine klassische Einkaufskarriere.
Ja.
Gehen in den Einkauf und sind dann die nächsten 20, 30 Jahre im Einkauf und gehen dann auch aus dem Einkauf heraus. Hat Vorteile, hat aber auch Nachteile, gerade wenn es darum geht, Daten zu analysieren, Sachverhalte zum Reisen, dass das zu stark aus der Einkaufsecke kommt. Und okay. Hier der Finance-Background, der hat mir immer geholfen.
Ja, ist klar. Das ist immer gut, ja. Okay, sehr spannend. Das heißt, du hast auch schon mal einen Gruppeneinkauf aufgebaut. Wie kann ich mir das vorstellen? Das heißt dann natürlich, dass die erstmal alle für sich eingekauft haben und keine Synergien genutzt haben oder irgendwie so Sammelbestellungen und solche Sachen gemacht haben, oder?
Die Audiologie war damals ein Geschäft mit mehreren 100 Milliarden Umsatz und das Einkaufsvolumen waren ja etwa, also in einem mittleren zweistelligen Bereich gelegen. Es gab 2, 3 überragende Lieferanten, die wurden auf einer Corporate-Basis verhandelt. Die standen etwa für 30% des Einkaufsvolumens, 30-40%. Der Rest wurde regional gemacht. Und regional heißt auch, dass A nicht mit B gesprochen hat. Also obwohl oft gleiche Lieferanten zum Einsatz kamen. Große Standorte waren in Singapur, in USA, in China und in Deutschland, in Erlangen. Die Kommunikation untereinander war nicht wirklich gut und ich erinnere mich noch da ganz gut, als wir unser erstes internationales Procurement-Logistik-Meeting hatten. Das war also eine Unit, die wir zusammengebracht haben, so etwa 15 Leute. Es waren massive Spannungen da, weil die Leute haben vorher eher gegeneinander gearbeitet. Jeder wollte für seine dezentrale Organisation das Beste herausholen, aber nicht für die Gruppe. Und im ersten Meeting ging es darum, die Grundregeln der Zusammenarbeit erstmal auszuarbeiten. Wie wollen wir miteinander umgehen? Wie wollen wir Konflikte lösen? Und wie wollen wir für das Unternehmen das Beste herausholen? Und da war eine große Front zwischen den Singapurianis, wo wir die Factory hatten, und den Amerikanern. Mit großen Spannungen. Das ist mir dann, glaube ich, als Moderator ganz gut gelungen, das zu lösen. Und wir haben dann im Laufe der 5 Jahre wirklich ein tolles Team gebildet. Zweimal im Jahr hatten wir ein Meeting, wo alle Leute zusammenkamen, persönlich einmal in Nordamerika, in dem Fall meist in USA, in Europa beziehungsweise in Asien, China oder in Singapur, und haben da meistens noch einen Tag vorher uns getroffen am Wochenende, um auch das Team zusammenzuführen. Und es ist wirklich gut gelungen, dann die Themen zusammenzuführen, gerade auch im indirekten Material, wenn man über solche Themen wie Marketing redet. Was kannst du da verhandeln? Wie kannst du hier bündeln? Transportkosten sind wir angegangen, aber auch im direkten Material die ganzen B-Materialien, aber auch ein Teil der A-Materialien, die einfach regional eingekauft wurden, zusammenzufahren. Einer der schönsten Hebel war ganz am Anfang Zahlungsbedingungen.
Okay.
Wir hatten einen großen Halbleiterhersteller, da hatte jeder andere Zahlungsbedingungen. Die haben dann irgendwo geschwankt zwischen 30 und 60 Tagen. Und als wir dann mit der Mutter sprachen, also in den Einkaufsthemen, haben wir uns dann schon mit der Mutter synchronisiert, also mit Siemens Healthcare, war das Interessante, die haben 90 Tage. Und das sind natürlich so low-hanging fruits, die du extrem schnell umstellen kannst und wo du sofort Cashflow generierst. Zweites Thema, auch bei diesen und bei anderen Lieferanten, wir hatten dann verschiedene Preislisten. Das Teil wurde in genau den gleichen Materialien, Hörgeräten verbaut, also Custom-Made-Hörgeräte für im Ohr, die dann im jeweiligen Land gefertigt wurden. Der eine hat auf Euro eingekauft, der andere hat auf Dollar eingekauft. Kann man ja alles machen. Man sollte aber sich mal ab und zu die Kursentwicklungen anschauen, vor allem wenn man Festpreiskurse hat. Und die Kurse wurden halt irgendwann mal zu einem Dollarkurs abgeschlossen. Der hat sich verändert, hat um 20% geschwankt. Und dann hat sich herausgestellt, alle, die in Euro einkaufen, die zahlen halt um 20% mehr als diejenigen, die in den USA einkaufen. War nicht einfach, mit dem Lieferanten zu verhandeln. Das war ein Lieferant so mit 30 Millionen Umsatz. Der fand das natürlich nicht lustig, weil das war viel Profit für ihn. Hat ein halbes Jahr gedauert. Das hat er nach vorne hin, hat das ausgeglichen. Und nach hinten haben wir auch nochmal für 1, 2 Jahre das Thema glatt gezogen, weil der Lieferant hat sich halt jeden Tag gefreut wie ein Schneekönig, dass Siemens da nicht draufkommt.
Ja.
Und das sind halt so Themen, die du dann über die Gruppe zusammenfahren kannst, wenn auch die Leute sehen, what's in for me. Und am Schluss muss für jeden what's in sein, weil das lokale Management will ein Ergebnis sehen. Und dann kommt richtig was rüber.
Ja. Ja, du hast schon ein paar Sachen angesprochen, wo ich nochmal ein paar Rückfragen stellen möchte. Also einmal vielleicht, um das zu differenzieren, viele, die zuhören, die wissen den Unterschied zwischen direktem und indirektem Material, aber du hast einen wichtigen Punkt gesagt, viele Sachen sind auch direkt cash-relevant. Beim direkten Material hat man ja oft den Punkt, du kommst aus der Finance-Ecke, dass man die Sachen, wenn man die verbessert, natürlich erst in den Produkten sieht und dann in den Produkten verkauft und dann erst auf der P&L sieht. Beim direkten Material kann man ja sehr schnell Effizienzen heben, richtig?
Also eins der einfachsten Themen, einfach in Anführungszeichen oder sagen wir so, am schnellsten wirkendsten Themen ist das Thema Cashflow. Das heißt Zahlungsziele. Mit welche Zahlungsziele setze ich beim Lieferanten durch? Und am Schluss ist es für die Lieferanten auch wichtig, dass sie sich den gleichen Business-Zyklus unterziehen, wie das Unternehmen, was einkauft. Das heißt, wenn ich irgendwo im Investitionsgütergeschäft bin oder hier Industriekunden habe, habe ich im Regelfall eine größere Wertschöpfungskette. Und über die Wertschöpfungskette wird viel vorfinanziert. Das heißt, ich habe da wesentlich höhere Zahlungsziele, als wenn ich auf der anderen Seite irgendwo im Dienstleistungsgeschäft bin, sehr stark Manpower-relevant, weil hier natürlich dann auch beim Lieferanten oder in den eigenen Kosten hier die Zahlungsziele in Richtung der Kunden bei 30 bis 60 Tagen sind. Also irgendwo eine Gleichheit herzustellen, welche Zahlungsziele habe ich auf der Vertriebsseite und welche Zahlungsziele habe ich auf der Einkaufsseite, das ist eins der wichtigen Themen. Nicht immer einfach dem Lieferanten verständlich zu machen, aber das muss irgendwo im Einklang gehen, weil ich kann nicht ein Geschäft treiben, wenn ich auf der Vertriebsseite 120 Tage Zahlungsziel habe und laufe im Einkauf mit 60 Tage.
Ja, das ist interessant. Kannst du vielleicht auch mal so ein bisschen die Größenordnungen geben? Zum Beispiel, was war denn so das Einkaufsmaterial, was du da verantwortet hattest in deinen Rollen und speziell jetzt auch in diesem Zentralisierungsthema?
Also wenn ich die Themen Audiologie anschaue, da war ein großes Thema Halbleiter. Speziell das Thema ASICs. Wir hatten produktspezifische Materialien wie Hörer und Mikrofone. Wir hatten das komplette Thema indirektes Material. Großer Topf war MarCom, also Marketing Communication.
Okay.
Thema Logistik, großer Teil IT inklusive Auftragsentwicklung, also Auftragsentwickler, die hier Software in unserem Auftrag geliefert haben. Und dann natürlich in der Fertigung Gehäuse, Metall, Stamping, Punching oder auch das ganze Thema Machine Parts bis hin zu Plastik.
Okay. Und so von der Zahlenmenge her, wie viel Volumen war das?
Das waren 200-300 Millionen in Summe.
Okay. Und was war so das Größte, was du auch schon mal verantwortet hattest?
Das Größte war im indirekten Einkauf bei Siemens dann das Thema Logistikeinkauf, den auf eine Corporate-Ebene zu heben. Er war vorher in gewissen Teilbereichen dezentralisiert, wurde Ende 2009 zentralisiert und er hat über die 10 Jahre hinweg das Einkaufsvolumen zwischen 1,5 und 2 Milliarden geschwankt.
Ja. Boah, nicht schlecht. Und jetzt erkennt man so ein bisschen die Größenordnung. Wenn man jetzt mal wieder auf dieses Beispiel guckt, was sind dann so die Savings und die Optimierungen? Also musst du jetzt natürlich nicht in absoluten Zahlen sagen, aber so einfach vielleicht so ein Prozentrange, was man da so über so ein Programm heben kann?
Als bei uns das indirekte Material zentralisiert wurde, war natürlich die erste Maßgabe hier aus dem Zusammenfahren von Materialgruppen und Heben der Bündelung soweit möglich auf eine Corporate-Ebene, auf eine globale Ebene, hier Kosteneinsparungen herauszuholen. Und das Ziel für das erste Jahr waren 10%.
Boah, das ist schon ordentlich. Also vom Einkaufsvolumen.
Daran wurden wir gemessen und das haben wir in Summe erreicht, speziell im Logistikeinkauf, also im ersten Jahr 10%. Das ist natürlich hier ein Einmaleffekt, den man hat, indem man Themen, wenn Sie eine Luftfracht irgendwo lokal einkaufen und Sie integrieren das dann in den Gesamteinkauf oder Sie machen eine globale Ausschreibung oder eine regionale Ausschreibung, wo vorher eine lokale Ausschreibung war, Sie haben halt ganz andere Hebel, um das Volumen zu leveragen und da holen Sie holen was raus und die 10% haben wir da auch herausgeholt. In den ersten 3 Jahren haben wir 20% herausgeholt. Ist natürlich klar, wenn man erstmal das Preisniveau in Summe abgesenkt hat, dann kann man nicht mehr erwarten, dass das im gleichen Niveau weitergeht, sondern man hat die Größenvorteile, die Scaling-Vorteile für das Unternehmen herausgeholt. Wir haben in den Jahren 2 und 3 weitere Themen nochmal realisiert, die halt schwerer zu realisieren waren, vor allem regionale Themen, regionale Ausschreiben, da zu schauen, wo können wir bündeln. Und in einer zweiten Phase standen natürlich dann mehr die Kosten und die Prozesse im Vordergrund. Wenn das Thema Pricing erstmal gefixt ist, dann geht man auf Prozesse zu. Was ganz interessant war, zu Beginn meiner Zeit im indirekten Material, wir waren ein Führungsteam, 6 Leute, 5 Kategorieleiter. Wir waren ein Führungsteam, 7 Leute, 5 Kategorieleiter, einer, der das größte Hub geleitet hat, das war das Hub Deutschland und der Chef der Veranstaltung, hat man ein Gespräch mit einem anderen großen Elektronikunternehmen, die das 4-5 Jahre vorher gemacht haben.
Okay.
Und die haben uns dann genau den Zeitraum erzählt über die nächsten Jahre, was sie selbst gemacht haben, und es lief ähnlich ab bei uns. Am Schluss hat man 3 Phasen. Phase 1, erstmal Savings realisieren, und dann hinterher läuft man mit dem Markt mit. Mhm. Natürlich ist der Anreiz immer ein bisschen besser als der Markt zu sein, aber man kann dann nicht jedes Jahr Savings erwarten. Das heißt, wenn ein Marktpreisniveau hochgeht, dann können auch da durchaus Jahre sein, wo man Preissteigerungen hat. Hatten wir auch. Ein gutes Ergebnis ist dann, wenn man besser ist als die durchschnittliche Marktpreissteigerung, die man natürlich nach Materialgruppen misst. Zweite Phase geht es um Effizienzen. Mhm. Wenn man in einem Konzern solche Themen zusammenführt, bekommt man natürlich aus den Geschäftseinheiten nicht immer die High Performer zugeteilt, sondern mitunter freuen sich da Leute, dass sie dann halt auch gewisses Personal versetzen können, was auch unbedingt in der eigenen Organisation nicht gerade Leading Edge war, um das etwas höflich auszudrücken. Mhm. Das heißt, ein Thema ist sicherlich auch an der Struktur des Personals zu arbeiten. Mhm. Und B1 und 1 muss an der Ecke dann schlussendlich auch kleiner 2 sein. Mhm. Weil je mehr man dezentral macht, umso weniger sollte man auf einer zentralen Basis brauchen. Mhm. Und zweitens dann auch Prozesse zu digitalisieren, weil speziell im indirekten Material, wo vieles manuell erfolgt, über Digitalisierung, über Prozessautomatisierung, über Kataloge kann man sehr viel erreichen. Mhm. Also das waren die folgenden Jahre. Und dann in einen dritten Step kamen die klassischen Digitalisierungsthemen. Wir haben da investiert in Sourcing-Bots, um Voluminas, die wir vorher eigentlich nie verhandelt hatten, weil das Volumen zu klein war, um da jemanden, also eine Person draufzusetzen, hier über Automatisierung abzubilden. Gewisse Prozesse, wie verteilt man Ratecards, wie macht man Ratenblätter für die komplette Welt verfügbar, also auch für irgendjemanden in einem Standort, der eigentlich relativ wenig Volumen hat, das über eine digitale Ratecard zu bringen. Wie kann man über Second-Tier-Pooling zusätzliche Kosteneinsparungen erreichen? Was ist Second-Tier-Pooling? Man hat eine Materialgruppe, ob jetzt im direkten oder indirekten Material. Man hat eigene Preise, man hat Lieferanten, die genau das Gleiche einkaufen, klassischerweise Rohstoff oder weiteres Möglichkeit ist Seefracht im indirekten Material. Okay. Das heißt, man schließt mit den Lieferanten Agreements ab, Pricing Agreements und Service Level und Volumen Agreements, und die Lieferanten greifen auf genau das Gleiche zu und man bekommt dann am Schluss darüber den Preisvorteil. Mhm. Also das waren so Themen, die wir da an der Ecke vorangetrieben haben, um über 10 Jahre hinweg die Organisation einfach einen Schritt weiterzubringen und neben dem reinen Thema Savings und natürlich Straffung des Personalkorsetts in einem dritten Schritt auch operationale Kosteneinsparungen herauszuholen, indem einfach der Prozess gestreamlined wurde.
Super. Ja, wirklich klasse. Also vielleicht auch jetzt noch, wir kommen langsam schon zum Ende von unserer Aufnahme. Du machst das ja jetzt als interimistischen Service in der Zukunft und als Advisory oder als Beratungsservice. Warum ist genau dieser Bereich so ein guter Interim-Bereich oder Beratungsbereich?
Also ich habe über viele Jahre Gespräche mit anderen Unternehmen gehabt, speziell aus der Industrie, und zwar Benchmarking-Gespräche. Ein interessanter Punkt ist immer, was macht ihr? Und da geht es weniger um Preise, sondern meist um Prozesse. Was macht ihr? Wie geht ihr vor? Wie tendert ihr? Wie schauen eure Preisstrukturen aus? Und natürlich macht man auch ein neutralisiertes Preisbenchmarking. Das Interessante war, aus jedem solchen Projekt, nahezu jedem, kann man was mitnehmen. Und wenn es nur 10% Erkenntnisse sind, weil die können dann implementiert werden und man wird besser.
Ja.
Ich fand es sehr interessant, speziell in Gesprächen mit Mittelständlern zum Logistikeinkauf oder auch zum indirekten Einkauf zu sehen, wie gehen sie vor? Und sehr oft ist es ein operationeller Ansatz, weniger ein strategischer Ansatz. Und man erkennt, wenn man das Materialfeld kennt, relativ schnell, wo sind es Ansatzpunkte, wo kann man bündeln, wo kann man Plattformen reinbringen, einfach um hier Savings zu erreichen. Wir haben auch in den letzten Jahren sehr stark auf Plattformen gesetzt, die hier operationelle Kosten runterbringen, auch gewisse Saving, aber vor allem operationelle Kosten. Und das sind Ansätze, die ich glaube im Mittelstand doch hier noch nicht so stark genutzt werden und die auch hier sehr stark savingsrelevant sind. Und zwar unter zweierlei Gesichtspunkten. Erstens natürlich das ganze Thema Einkaufssavings und zweitens das Thema Prozesssavings. Und eins muss man klar sein, nur wenn der Prozess stimmt, wird man langfristig auch hier die Savings beibehalten können. Mhm. Ansonsten hat man Quick-Win, man senkt es einmal ab, irgendwas ändert sich in der Materialstruktur oder in der Organisationsstruktur oder in der Lieferantenstruktur und zack, ist man in den Kosten wieder oben. Und das kriegt man nur über den Prozess gefixt.
Verstanden. Ja, klingt super. Du hast ja auch gesagt, jetzt in diesem einem speziellen Thema, das war jetzt noch kein Interim-Thema, da ging es natürlich über mehrere Jahre, aber man schafft da auch schon in 6 Monaten so einiges. Also angenommen, man würde so ein 6-Monats-Interim-Mandat machen oder 9 Monate, das sind so die klassischen Dauern bei uns. Da geht schon einiges im indirekten Material, oder?
Also wir haben auch in der Funktion, in der ich geleitet habe, mitunter gemeinsame Ausschreibungen mit anderen Unternehmen gemacht, die sich unserer Volumensbündelung angeschlossen haben. Und die haben dann relativ schnell über sowas 10-20% Einsparung herausgeholt. Neben indirektes Material erreicht man das Gleiche im direkten Material, gerade wenn man jetzt über Rohstoffe nachdenkt, Stahl, Kunststoffe etc., hier zu versuchen, in eine Bündelung hineinzukommen, also sich mit jemandem zusammenzutun, der das professionell beherrscht. Das kann auch ein externes Unternehmen sein oder das ist oft ein externes Unternehmen oder ein zwischengeschaltetes Unternehmen und hier versuchen, über die eigenen Volumina hier nochmal das Volumen zu skalieren und zu leveragen. Das sind Themen, die sind relativ schnell erreichbar. Ein Ansatzpunkt ist immer das Thema Zahlungsziele. Einfach mal auch quer über das Unternehmen zu schauen, was ist da erreichbar und auch versuchen zu benchmarken. Auch über direktes oder indirektes Material zu versuchen, externe Benchmarkkosten zu erhalten und mit der eigenen Kostenposition zu vergleichen. Ich kann ein schönes Beispiel erzählen. Wir haben mit einem anderen großen deutschen Unternehmen, was auch im DAX notiert ist, mal ein Seefracht-Benchmarking gemacht.
Okay.
Und das ganz Interessante war, die waren in jeglicher Relation um 10-20% günstiger als wir. Und wir haben uns gefragt, woher kommt das? Wir sind dann tief bei uns in die Kosten eingestiegen und haben dann verstanden, die sind ganz anders vorgegangen. Wir wollten vom Lieferanten alle einzelnen Kosten aufgeschlüsselt haben. Das hat der Lieferant gemacht. Und am Schluss war das Thema natürlich addierbar. Wunderbare Kostentransparenz. Die sind ganz anders herangegangen. Die haben gesagt, gewisse Bestandteile interessieren die nicht, wie die gepreist sind. Die wussten das natürlich aus ihrer eigenen Businesslogik. Ja. Was ist hier der korrekte Preis? Sondern die haben gesagt, wir machen es parallel und wir wollen vom Lieferanten einen Preis. Und wir wissen dann auch, wenn er gewisse Bestandteile uns nicht gegenüber offenlegt, werden wir da einen Rabatt bekommen, den anderen Kunden, wo es offen liegt, nicht geben kann. Und das war genau der Punkt. Wir haben unsere Preisstruktur geändert und dann waren wir auf dem gleichen Niveau.
Das Thema Zentralisierung und auch indirektes Material ist natürlich besonders spannend, wenn man einen Konzern hat, wenn man sehr viele einzelne Entities hat. Wie ist das denn, wenn jetzt zum Beispiel auch was akquiriert dazu noch kommt? Also angenommen, wir kriegen noch eine Company dazu, die muss ja dann auch erstmal natürlich in dieses Konstrukt wieder reinfinden. Und dann gibt es ja bestimmt auch Savings generell bei solchen Akquisitionen.
Ja, also das ist ein hochinteressantes Thema, wenn man sich Akquisitionen anschaut und da den Businessplan, der besteht ja im Wesentlichen aus 2 Komponenten, um den Goodwill zu rechtfertigen. Das eine ist Umsatzwachstum und das zweite sind Kostensynergien. Und wenn man in Kostensynergien hineingeht, was ist im ersten Jahr in Kostensynergien erreichbar? Wenn man an Strukturen geht, hat man oft Remanenzkosten. Das heißt, man hat in einem Jahr 2, in einem Jahr 3 Kostensavings, aber im Jahr 1, um Kostensavings zu erreichen, ist man am Schluss im Einkauf. Wenn man sich das direkte Material anschaut, man hat 2 Firmen, man hat verschiedene Plattformen und im Regelfall dauert es etwas länger als ein Jahr, bis man die Plattform zusammenführt und dann da auch wieder Savings erreichen kann. Also um am Tag 1 Savings zu erzielen, ist man im indirekten Material. Oder bei Themen wie Rohstoffen, die beide Unternehmen gleich einkaufen. Und hier hatte ich in den letzten Jahren über größere Projekte immer wieder hervorragende Erfahrungen gemacht. Wir waren speziell im Logistikeinkauf immer die Ersten, die Savings erzielt haben, beziehungsweise auch im Rohstoffeinkauf hat man ähnliche Themen. Warum? Man hat ähnliche Leistungen, man hat mitunter die gleichen Lieferanten. Und es ist eine wichtige Aufgabe, das relativ schnell zusammenzufahren. Einer der wesentlichen Punkte war, beide Seiten zu involvieren, das heißt sowohl die Käuferseite als auch die gekaufte Seite, um die Akzeptanz auf beiden Seiten zu schaffen, relativ schnell in die Daten einzusteigen, zu sehen, in welchen Materialfeldern hat man Überlappungen, wo hat man auch bei den Lieferanten Überlappungen. Ich bin wieder beim Thema Zahlungsziele, das ist das Allererste. Und das relativ schnell umzustellen. Und da sind uns sehr oft im indirekten Material schon 10-20% Savings in Einzelfällen mehr gelungen. Und das ist etwas, was man im ersten Quartal relativ schnell erzielen kann.
Wahnsinn.
Bedeutet viel Arbeit, bedeutet natürlich Projektmanagement, um da entsprechend konsequent hinterher zu sein, weil es für die Truppen auf beiden Seiten natürlich zusätzliche Arbeit ist. Aber am Schluss, das rentiert sich.
Mhm. Ist das eigentlich auch alles gut machbar, neben dem Tagesgeschäft zu machen? Also angenommen, man ist dann in so einer interimistischen oder in so einer beratenden Rolle tätig?
Ich glaube, es ist notwendig, da jemanden zu haben, der das als Projektleiter macht oder eine Person zu haben, die das als Projektleiter oder Leiterin macht, die das Know-how hat, wie man hier vorzugehen hat, die auch durchaus den Zugang zum Management hat, wenn etwas nicht funktioniert, einfach um hier über die Eskalationsbasis das Thema noch mit anzuschieben. Rein im Tagesgeschäft versandet es oft, weil die Leute haben den Schreibtisch voll. Die Kernaufgaben sind erstmal irgendwelche Ausschreibungen, irgendwelche operationellen Themen durchzuführen und dann die Integration, eine Akquisition mitunter ist dann die zweite Priorität und das ist wichtig, das Thema von der Seite nochmal anzuschieben.
Mhm.
Also das benötigt eine dedizierte Ressource, ist zumindest meine Erfahrung. Und überall da, wo wir die hatten, war das erfolgreich. Das läuft nicht immer freundlich ab. Ich bin dann mitunter von den Projektleitern auch immer wieder angetrieben worden, das zu machen. Aber am Schluss hilft das und das ist die Basis, um die Ergebnisse zu erzielen.
Mhm. Absolut. Ja, und da ist natürlich der Aufruf an alle Einkaufsleiterinnen und Leiter da draußen. Mhm. Wer dort in dem Bereich sich mal Unterstützung anschauen möchte oder auch einfach mal unverbindlich sprechen möchte, der kann jederzeit gerne auf uns beide zukommen.
Ja, sehr gerne.
Und dann sprechen wir mal drüber und gucken, was von den ganzen Themen, die wir jetzt gerade behandelt haben, vielleicht bei dem jeweiligen Unternehmen Sinn macht.
Ja.
Stark. Sehr cooles Beispiel. Ja, Robert, danke für die ganzen Tipps und auch für die Einsicht. Das hat echt Spaß gemacht.
Ja, vielen Dank. Ja, hat mir auch viel Spaß gemacht.